Bauerfein
und Kuttner. Katrin, Happy Bergfest.
Heavy Bergfest?
Auch Heavy Bergfest. Aber Happy, wir hatten Folge 6 heute und wir hatten, das wissen die Hörerinnen gar nicht, aber wir hatten...
Sarah verrät jetzt Vertragsdetails. Achtung!
Vertragsdetails? Naja, wir hatten uns beide überlegt, lass erst mal 12 machen, um zu gucken, ob uns das Spaß macht, ob den Leuten das Spaß macht, und davon wäre jetzt offiziell Bergfest.
Die Hälfte ist um. Also, ja. Was ist dein Fazit?
Ich find's gut. Ich kann noch 6. Ich kann noch mindestens 6.
6 schaffen wir noch.
Ich meine, 6 ist schnell, ne? Dafür, dass wir am Anfang waren, wir so, oh, ob das die Leute überhaupt wollen, ob wir das überhaupt wollen, wird das überhaupt funktionieren? Und irgendwie funktioniert's. Ich fühle mich sehr wohl. Und du so?
Also ich wollte ja gleich mehr machen als 12. Du kennst mich.
In deinem Vertrag stehen 150.
Warum wegen 12 überhaupt den Aufwand betreiben? Also du weißt, das ist für mich ja, das ist weit entfernt von Arbeit. Da kann ich ja nichts mit anfangen. Und insofern ist das für mich, ich bin gefühlt noch nicht am Berg. Deswegen. Aber Fest finde ich immer gut. Insofern, ja, also ich könnte noch ein bisschen. Ich schaffe, glaube ich, mehr als 12. Auch jetzt, nachdem wir angefangen haben. Ich dachte es ja schon davor, aber auch jetzt, komm, ich werde es packen.
Du, ich habe auch ein gutes Gefühl. Wir kriegen schon hin. Und notfalls, wenn einer von uns beiden mal nicht so gut drauf ist, könnte der andere ja die Stimme von dem jeweils anderen nachmachen. Dass man es schafft, im Notfall ganz alleine einen Podcast zu machen, ohne dass die anderen merken, dass Sarah krank ist.
Ja, so ein Audio-Huckepack quasi. Mhm. Dass man, wenn der eine nicht mehr kann, dass der andere ihn mitträgt. Stimmlich, aber halt auch im übertragenen Sinne. Toll. Ja. Mir gefällt das.
Wobei, wenn ich jetzt wirklich dich körperlich auch tragen müsste, wäre es schwieriger, weil du sehr viel größer bist.
Ich bin sehr dünn und sehr drahtig, hast du in der ersten Folge gesagt. Daran möchte ich an dieser Stelle erinnern.
Wahrscheinlich wiegst du genauso viel wie ich, obwohl du 80 Zentimeter größer bist als ich. Siehst du, wie gut wir passen? Wir könnten uns jederzeit tragen, ohne dass die andere zu viel zu tragen hätte.
Ja, siehst du? Also guck mal, der Rest ist ein Klacks.
Ja, du hast recht. Ich hätte von vornherein Ja sagen sollen zu 800.000 Folgen. Ist komplett mein Fehler.
Ich hab's dir gleich gesagt, aber gut, jeder hat sein eigenes Timing.
Ich bin so ein vorsichtiges Mäuschen. Ich denke immer so, naja, wer weiß, vielleicht ist die Katrin furchtbar. Wobei, das habe ich tatsächlich zu keinem Zeitpunkt gedacht, ehrlich gesagt. Ich war nur nicht...
Das wundert mich nun wiederum.
Ja, ich bin voll.
Ich fände es einfach super, wenn du jetzt auch sagen würdest, ich finde dich furchtbar, aber okay, was soll man machen? Jetzt machen wir halt noch 6 Folgen. Das fände ich eigentlich auch ein lustiges Ergebnis, weißt du?
Also, ich weiß nicht, Katrin,
warum nicht?
Das Ergebnis, dann wären es 6 furchtbare Folgen, die wir noch machen müssen. In denen du die ganze Zeit denkst, die Sarah hasst mich, hat gerade wirklich gelacht, die Sarah hasst mich.
Ja, aber manchmal gibt's über Hass auch gute Spannungen zum Beispiel. Ich sag jetzt nicht, welches Projekt das war, aber ich habe mal geschauspielert. Es ist schon lange her und der Kollege und ich, wir mochten uns nicht. Und es war so schrecklich, dass ich wirklich so ganz unprofessionell geworden bin. Ich traue mich auch kaum, es laut zu sagen, aber schwupps, ich habe es offenbar jetzt gerade schon laut gesagt. Und ich habe angefangen, Grimassen zu schneiden, wenn ich nicht im Bild war, weil ich mich aufgeregt habe. Und das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm unkollegial. Aber es weiß mich so, weil ich so sauer die ganze Zeit war und immer wollte, dass der anständig spielt, was er aus meiner Sicht nicht gemacht hat. Der hat immer so seinen Stiefel da runtergezogen. Und dann habe ich gedacht, ich muss den irgendwie aus der Fassung bringen. Ich muss den irgendwie nochmal erreichen. Ich glaube, er ist innerlich tot. Was mache ich? Und dann habe ich so die Augen verdreht und so Grimassen geschnitten. Und so. Es war ganz, ganz schrecklich. Ja, es ist ganz schlimm. Ich bin nämlich eigentlich doch fürchterlich, ne? Nur das nochmal so.
Ja, aber Katrin, das ist das, was ich an Menschen liebe, wenn die auch mal ein bisschen fürchterlich sind.
Ja, jetzt warte kurz und dann sind hinterher total viele Leute gekommen und haben gesagt, mein Gott, das war so eine geile Chemie zwischen euch. Das hat so, man hat richtig gemerkt, dass ihr euch super versteht und nicht immer so, wir haben uns richtig gut verstanden.
Deswegen. Kannst du mir per SMS den Namen schreiben, dass wir den nicht nennen, aber dass ich trotzdem jetzt wüsste, wer es war?
Ja, später vielleicht. Ich muss ja das Handy auf Flugmodus haben während der Aufnahme, deswegen geht es leider gerade nicht, aber...
Natürlich ungünstig. Ich werde dich nachher auf jeden Fall anrufen, bis du mir den Namen sagst. Aber das stimmt, dass tatsächlich, also jetzt nicht Hass, aber das ist dir wahrscheinlich zu intim, deswegen rede ich nur über mich, aber ich habe gute Erfahrungen mit Sex gemacht unter Umständen, wenn das gar nicht so richtig gut gepasst hat. Und zwar genau aus diesen Gründen. Wenn da irgendwie Spannung ist oder auch so ein bisschen Verachtung oder sich irgendwie nicht so richtig gut finden, dann ist das manchmal auf einer sexuellen Ebene aber sehr, sehr gut. Was wiederum meine Theorie unterstützt, dass wenn man sich wirklich, wirklich gut versteht über sehr viele Jahre, dass ich das nur nachvollziehbar finde, wenn Sex weniger wird, weil man nicht mehr diese Spannung hat. Weißt du, was ich meine? Du musst nichts aus deinem Leben dazu erzählen, aber ich musste gerade daran denken, dass, weil das stimmt, dass Spannung manchmal gute Sachen erfüllt, wie heißt denn das, erreicht?
Ja, das, genau, über Reibung entstehen, genau, entstehen Spargel. Dinge.
Du weißt. Hier ist ein sehr guter Satz, Martin,
über Reibung. Vor allem in diesem Zusammenhang dachte ich auch gerade, warte mal, über Reibung entstehen gute Dinge, okay.
Ich wollte dir noch von meinen Meditationserfahrungen erzählen.
Ich habe hier aufgeschrieben, Meditation, Fragezeichen, insofern perfekt. Erzähl mir bitte, wie es gelaufen ist.
Na, nicht so gut. Aber aus verschiedenen Gründen. Ich habe eine wirklich anstrengende Woche hinter mir. Das hatte ich so überhaupt nicht vor. Ich habe im Kleinen das gemacht, was du im Großen gerade machst. Nämlich, ich habe mein Einzimmer in meiner Wohnung renoviert. Ich habe das Schlafzimmer gemalert und zwei neue Schränke gekauft und gebaut. Und irgendwie war das wahnsinnig anstrengend. Wirklich anstrengend, weil ich auch ein Freak bin und will, dass dann alles super schön aussieht. Und dann sitze ich auf meinem Bett und gucke mich um und stehe wieder auf und ändere hier Sachen. Und irgendwie hatte ich zu viel zu tun und konnte deswegen abends besonders gut nicht einschlafen und habe mir dann so eine Einschlafmeditation auf einmal auf meiner neuen App, die ich wegen dir gekauft habe, angeguckt und eine auf YouTube. Und mein erstes Erlebnis war gut. Bei der App bin ich eingeschlafen, bevor das zu Ende war, was die mir erzählt hat, mit dem Atem und dem Fließen und dem Rein und dem Raus. Das habe ich als gut verbucht, denn es war nur eine 20-Minuten-Session und ich bin vorher eingeschlafen. Gestern hingegen habe ich sowas auf YouTube gemacht, das war aber auch für Faule, weil da hat der Typ nur 5 Minuten geredet und die restlichen 25 Minuten waren nur diese Massagemusik, weißt du? Und das hat mir nicht gut getan, weil ich merke, ich brauche diese Menschen, die da reden, weil die einen ja immer davon abhalten, dass die Gedanken, was ja der Deal ist bei Meditation, ne, die Gedanken so ein bisschen bei sich zu halten und dass die nicht immer so wegschwirren. Und wenn da keiner ist, der sagt, komm wieder zurück zu mir, hallo, ja, hier ist der Atem, dann bin ich so, guck mal, was da hinten ist. Ah, das Bild wollte ich nochmal gerade aufhängen. Also ich habe gelernt, was ich brauche an Meditation. Und wir haben auch tolle, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, tolle Rückmeldungen bekommen von Leuten, die damit auch super viele Schwierigkeiten hatten. Und einer hat einen tollen Vergleich gemacht, weil die Amis das wohl so nennen. Es gibt so Puppy-Meditation oder so. Puppy wie Welpe. Und man muss sich quasi die eigenen Gedanken vorstellen, wie so ein kleinen Babyhund, der Sitz machen soll, aber viel zu aufgeregt ist und noch viel zu klein ist, um wirklich Sitz zu machen. Und deswegen immer Sitz macht und wieder aufsteht und wieder weggeht. Und man muss quasi mit der Liebe, die man für so einen für so einen zappeligen Welpen hätte, muss man seinen eigenen Geist betrachten und sagen, komm, kleine Maus, komm wieder hier hin und setz dich hin. Und dieses Bild hat mich gut gekriegt.
Also super, wenn ein Hund darin vorkommt, dann ist es schon mal sehr gut. Ich habe noch ein gutes Bild, das ist für mich ganz geil gewesen, dass es ist, der Geist ist, wie wenn er in den fließenden Straßenverkehr rennen würde und immer vor Autos rennt und versucht, die aufzuhalten oder versucht, durchzukommen oder so. Und dass das Ziel der Meditation ist, dass man irgendwann am Straßenrand stehen bleiben kann und die Autos einfach vorbeifahren lässt. Das finde ich auch ein total schönes Bild.
Voll das gute Bild. Mhm. Aber auch ein bisschen beängstigendes Bild. Ich meine, wenn du quasi damit die ganze Zeit beschäftigt bist, dass deine Gedanken auf keinen Fall auf die Autobahn rennen dürfen, macht das ein bisschen Stress bei mir. Wohingegen, wenn ich denke, der kleine Papi, ach, der kann ja nichts dafür, mach nochmal Sitz, das kommt mir ein bisschen.
Du kannst dir auch eine Oldtimer-Parade auf einer Landstraße vorstellen. Es muss ja nicht wieder gleich das Brutalste sein, du verstehst.
Man kann auch
also
von einer Oldtimer-Parade überfahren werden.
Aber halt viel langsamer.
Exakt. Ganz viel besser. Wenn so innerhalb von, sagen wir mal, nicht einer halben Sekunde mein Körper einfach nur kaputt gemacht wird, sondern der Oldtimer sich schön 5 Sekunden Zeit nimmt, um sehr langsam über meinen Kopf und meine Brust und meine Beine zu fahren.
Lenkt aber auch ab von Gedanken, denke
ja,
ich.
Ne? Ohne Scheiß. So. Die Todesangst, ne? Vielleicht müssen wir auch nochmal so eine Spezialrichtung von Meditation machen. Also nicht nur die sehr schöne Idee, die du hattest, sondern für Leute, die ein bisschen freaky sind. Meditieren durch Todesangst.
Entschuldige, genau. Ist immer gut. Für jemanden, der Druck nicht so gut ab kann, so wie du, ist immer gut Meditation unter Todesangst. Also ist ein Konzept, ja.
Deswegen dachte ich kurz, ich weiß nicht, ob dieses Straßenverkehrbild für mich gut funktioniert. Ein Teil von mir will mich selber retten, alle anderen Autofahrer retten. Ist da hinten noch ein Kind, was auch auf die Straße rennt? Ich bräuchte danach vermutlich eine Meditation. Dennoch bin ich dran, Katrin, ohne Scheiß,
sehr
weil
gut.
Ich das auch ein bisschen schaffen will. Ich will das ein bisschen schaffen, weil du es ein bisschen schaffst und weil ich wirklich glaube, dass ich das brauche. Mein Kopf dreht so viel in letzter Zeit, dass ich irgendein fucking Tool brauche, um zu sagen, okay, so, Kuttner, Klappe halten, atmen.
Jetzt gebe ich noch einen so einen Lebenstipp, bevor ich mich dann fühle, als hätte ich eigentlich Coach werden sollen in meiner ersten Bestimmung. Aber wirklich, weil ich das so toll finde. Es hat sich jemand ausgedacht und es stimmt. Also es ist super für den Kopf, wenn man so den, wenn man so dolle nachdenkt oder so grübelt und den Gedanken nachhängt, dann soll man zum Beispiel in einen Baum gucken und versuchen, alle Blätter gleichzeitig zu sehen. Und das ist für das Hirn nicht möglich. Es schafft es einfach nicht. Deswegen es sofort in so einen Tilt-Zustand geht, was körperlich nach ungefähr spätestens einer Minute den Effekt hat, dass man so, so alles loslässt.
Das ist Tilt.
Und runterfährt. Na, man nullt das mal so. Ein Reset, kleiner Reset. Du denkst an gar nichts, weil das nicht möglich ist. Du kannst nicht diese eine Aufgabe machen und gleichzeitig nachdenken. Das ist im Gehirn nicht möglich. Das ist ein ganz lustiger Trick.
Ah, aber weißt du, das ist im Grunde auch ein bisschen das ganze Stricken, Ukulele spielen und so. Wenn du mit der einen Sache beschäftigt bist, kann dein Hirn nicht, jedenfalls nicht so doll über die anderen Sachen nachdenken.
Guck, und du hast dir aufwendig Hobbys drauf geschafft und du hättest einfach nur mal in den Baum gucken müssen.
Ja, aber ich bin ja auch jemand, der muss in Bewegung bleiben. Und das ist das, was dann noch der Vorteil ist, dass die Hände was zu tun haben. Denn ich bin manchmal zu schlau für mich selber. Ich habe es eben, während du gesprochen hast, versucht. Ich habe hier eine Zimmerpflanze. Ich weiß, es ist kein Baum, aber es sind trotzdem, sagen wir mal, 40 Blätter. Das ist ja jetzt auch nicht so leicht. Und während ich da hingucke und das versuche, denkt mein Kopf so, du musst jetzt da hingucken und versuchen, all die zu sehen. Denn danach wirst du getillt. Sprich, ich brauche noch eine weitere Stimulation, eine körperliche, die mich davon abhält. Autofahren.
Nee, du hast es aber jetzt auch noch gar nicht richtig probiert. Glaub mir, du musst der Sache mal eine Chance geben. Du kannst nicht, während du mit mir redest und noch drei andere Sachen machst, auf eine kleine Topfpflanze starren und hoffen, dass du dann entspannt bist. Also das ist jetzt auch ein bisschen...
Findest du nicht realistisch?
Dann aber mit der Schlussfolgerung, ich bin einfach zu klug für den Scheiß.
Aber ist das nicht ein geiler, schlauer Move? Du hast den total kaputt gemacht jetzt, dass ich das geschafft habe, am Ende dabei rumzukommen, dass ich einfach zu schlau für alles bin. Ich fühle mich manchmal auch zu schlau für Therapeuten, weil wir da letztes Mal drüber gesprochen haben. Wenn ich so denke, nee, ich sehe gerade, was du machst und ich bin schon vor dir da. Das geht manchmal nicht. Ich brauche manchmal Leute, die schlauer sind als ich.
Es ist doch egal, ehrlich gesagt, weil am Ende geht es doch oft nur darum, ob es funktioniert. Also ich komme jetzt nochmal mit einem Beispiel von mir. Ich liebe ja Hollywood, ich liebe Hollywood-Firma. Und wenn Hollywooder ihr Handwerk voll geil können, dann können die dich ja zum Weinen bringen mit so Schnulzenquatsch. Mhm. Und dann sehe ich schon, was die machen, wie die das vorbereiten, wie die das Finale groß inszenieren, wie die so Musik noch drunter legen, wie Leute in Zeitlupe irgendwo hinrennen. Und man denkt so, wow, ich sehe genau, was ihr macht. Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Um trotzdem genau in dem Moment, wo die das wollen, so, oh Gott, das ist so schön, ich kann einfach nicht mehr. Ja, dann denke ich immer, das ist doch geil, ich habe es gesehen, ich wusste, dass es passiert und sie haben mich trotzdem gekriegt. Wie super ist denn das bitte? Ich liebe das, wenn es trotzdem funktioniert.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade, hast du jemals This Is Us geguckt?
Nee, aber da haben sehr viele Menschen sehr dolle geweint.
Ja, weil da war jetzt das Finale und ich dachte auch so, na ja, ein bisschen geht ihr mir jetzt auch auf den Sack. Und das war genau, wie du gesagt hast. Man sah es so weit kommen. Allein Zeitlupe ist ja schon wirklich, wie du schon gesagt hast, so ein Garant für, oh Gott, gleich wird's furchtbar. Und die haben das so ausgekostet und ich habe vor 2 oder 3 Tagen wirklich Rotz und Wasser heulend alleine auf dem Sofa gesessen. Also nicht nur so Tränchen, sondern ich war richtig... Vermutlich hat sich auch ein bisschen was angestapelt bei mir. Aber ja, Mann, du hast recht. Man sah es einfach folgenlang kommen, wie die das vorbereitet haben. Und trotzdem bin ich voll reingefallen.
Deswegen glaube ich, ist es auch wahrscheinlich in der Therapie so, selbst wenn du es merkst und sehr schlau bist, aber es funktioniert am Ende, ist doch völlig wurscht.
Ja, aber ich will auch überrascht werden, Katrin. Ich will beim Therapeuten auch überrascht werden.
Verstehe.
Ja, das macht den größten Einfluss auf mich, wenn ich so denke, what? Dann das, so ein What, das manifestiert sich irgendwie in mir, das krallt sich fest und dann merke ich das. Wenn ich aber denke, ja, das habe ich schon vor dir gewusst und ja, du hast auch recht, dann manifestiert es sich nicht so richtig.
Okay, verstehe. Also, ich probiere es gleich mal, ich versuche dich zu überraschen. Was hältst du von Fußball? Bist du Fußballaffin? Guckst du Fußball? Hast du Ahnung von Fußball? Beschäftigst du dich mit Fußball?
Überrascht. Nein, wirklich, I did not see that coming.
Ich weiß.
Fußball, I totally don't give a shit. Außer wenn WM ist, da bin ich wie so ein richtiger peinlicher Deutscher, dann kriege ich so ein Gefühl dafür. Ich kapiere es nach wie vor nicht. Ich bin ohne Scheiß und ohne damit zu kokettieren immer das Mädchen beim Fußballspiel, was am Anfang fragt, müssen wir nach rechts oder müssen wir nach links? Selbst wenn die Leute so stehen, dass es ersichtlich ist, weiß ich nie, in welche Richtung ich jubeln muss. Also keinerlei Gefühl zu Fußball und auch mein Mann nicht, aber lustig. Der, das ist sehr süß, beim Kochen macht er sich manchmal Fußball an, weil er gerne so jemand wäre. Weißt du, was ich meine? Der kapiert's nicht, er fühlt's nicht richtig, aber manchmal läuft es nebenbei, weil er die Vorstellung irgendwie hübsch findet, so ein Fußball-Dude zu sein.
Also ich möchte sagen, dass mich deine Geschichte, in welche Richtung jubeln wir, nee, spielen wir, daran erinnert, dass eine Freundin mich mal gefragt hat, in welche Richtung fährt man im Parkhaus. Das
was?
Finde ich, hat mich gerade daran erinnert, finde ich ähnlich gefährlich. In welche Richtung spielen wir? In welche Richtung fährt man eigentlich nochmal im Parkhaus? Warte mal kurz.
Kennst du dich genug mit Fußball aus, um so einen, um den Screen zu sehen und sofort zu wissen, in welche Richtung?
Ich hab voll Ahnung von Fußball tatsächlich. Ich interessiere mich voll für Fußball und ich gucke auch voll viel Fußball. Ich liebe das. Das ist für mich mein wöchentliches Weihnachten. Weil immer, wenn ich denke, jetzt läuft Fußball, zum Beispiel die Bundesliga, denke ich, so viele andere Menschen machen das. Das gibt mir quasi die Berechtigung anzunehmen, dass gerade nichts Wichtigeres passiert. Solange Fußball läuft, ist die Welt in Ordnung. Also wie früher Wetten, dass oder so. Oder eben Weihnachten. Und dann entspanne ich total und kann super gut den Samstag genießen oder zum Beispiel auch, ich kann super gut schlafen beim Fußball, ich gebe es jetzt zu. Aber ich kriege genug mit, um noch Ahnung davon zu haben. So, was ich dich aber eigentlich fragen wollte ist, hast du es mitbekommen, dass Toni Kroos ein Interview abgebrochen hat nach dem Champions-League-Spiel und mit das sind scheiß Fragen zum Reporter gesagt hat? Und genau, und jetzt also regen sich alle darüber auf und sagen so, also hat jetzt der Reporter quasi schlechte Fragen gestellt oder hat Toni Kroos überreagiert, weil er das Interview abgebrochen hat und gesagt hat, hey, Digga, du hattest 90 Minuten Zeit, dir gute Fragen zu überlegen und das ist jetzt das, was du mich fragen willst. Und grundsätzlich, ich habe jetzt so ein paar Artikel darüber gelesen und so, wollte ich eigentlich mit dir drüber reden, aber nur, wenn es dich interessiert, wie du das findest, diese ganzen Interviews zum Beispiel nach Spielen, die ja eigentlich nur noch so tun, als wären sie ein Interview und Spieler ja nur noch so tun, als würden sie ein Interview geben und das ja mittlerweile einfach so ein völliger Quatsch geworden ist und nur in so kurzen Momenten, wo jemand nochmal sagt, was sind das für scheiß Fragen oder jemand sagt, jetzt kann ja nichts Kritisches mehr ab, steht das ja nochmal so ganz kurz zur Diskussion und ich bin seit Jahren dafür, dass diese Spielerinterviews abgeschafft werden.
Ich habe so viel Fragen dazu.
Okay.
Erstens, wer ist Toni Kroos? Nein, kann
nein.
Ich sagen, ich kenne den Namen, ich wollte nur einen schlechten Witz machen, aber ich bräuchte...
Ich wollte auch nur sehr empört reagieren. Nein!
Weil ich bin total kaputt geflasht von deiner Überraschung. Ich wusste nicht, dass du Fußball guckst, dass du Fußball kennst, dass du dazu entspannst. Das ist wirklich ein krasser What-Moment, der sich manifestieren wird. Meine Frage ist, erstens, ich brauche deine Einschätzung, weil ich habe das nicht gesehen. War das eine blöde Frage? Also nur deine persönliche Einschätzung. Wie war die Situation? Wer hat in deiner Welt recht?
Ich bin ja immer schon mal auf dem Stand, dass ich denke, diese Fragen, wenn jemand 90 Minuten auf höchstem Niveau eine sportliche Leistung erbracht hat und dann steht da wirklich jemand, ich meine, keine Frage, was willst du fragen?
Ja.
Aber dann steht da jemand und sagt, und wie haben Sie selber jetzt eingeschätzt in der 65. Minute?
War das also, eine Frage von dem?
Nein, das war jetzt nur ein Beispiel, aber man denkt so, also was soll man da jetzt sagen tatsächlich? Und dann gibt's ja noch mal so Momente, wo Leute aus einem, ist ja eigentlich ein total emotionaler Moment, kennt man ja selber. Wir haben ja schon über Sport geredet und ich betrachte meine Sporteinheiten ja schon als Hochleistungssport, wie euphorisch man da manchmal danach ist, einfach weil der Körper dir diese verrückten Signale sendet. Mhm. Man würde ja, glaube ich, ganz andere Sachen sagen, als man dann in diesen Interviews sagt. Fußballer wissen aber, man darf halt eigentlich nichts mehr sagen, weil es fällt ja immer auf die Füße, also stanzen sie eben immer so wie die Frage ihre Antwort weg.
Mhm.
Und ich finde das völlig, ich halte das für überflüssig, das schon mal vorweg.
Ja, weil darüber können wir gleich reden. Aber ich will erst wissen, wie die spezielle Situation war. Sonst muss ich es googeln, während du mit mir sprichst und das wollen wir nicht. Also war es eine blöde Frage oder hattest du das Gefühl, es war eher so ein genau auf deiner Theorie basierendes emotionales Gefühl von Alter, bleib mir weg, ich kann gerade nicht.
Also er wollte halt, glaube ich, nochmal so kritische Fragen stellen im Sinne von, ja, also die haben gewonnen, ne? Also Real Madrid hat gewonnen und er wollte, glaube ich, irgendwie drauf raus, es war doch jetzt nicht klar oder ist er irgendwie auch überrascht oder ist er, und Toni Kroos war es, glaube ich, zu kritisch und es war ein bisschen unglücklich formuliert, muss man sagen.
Okay.
Also, weißt du, so und jetzt, genau, jetzt geht aber quasi auch schon wieder diese Diskussion los, wie Journalismus muss ja kritisch sein, aber ich würde schon mal in Frage stellen, ob das überhaupt Journalismus ist.
Ja, gut.
Oder einfach wie so ein Schauspiel. Es ist einfach so ein schlechtes Schauspiel, das dann nach jedem Fußballspiel aufgeführt wird.
Wie ist denn der Deal mit sowas? Also immer, wenn Fußball gespielt wird, laufen die danach vom Platz runter und da, wo die langlaufen, stehen alle Patricia Riegels der Sportwelt rum und sagen Sachen wie in der 65. Minute pipapo. Das ist immer so, richtig? Man läuft vom Platz und da stehen die dann rum.
Genau, man versucht quasi direkt nach der Übertragung, also nach dem Ende des Spiels, aber noch in der Übertragung, die Leute vors Mikrofon zu kriegen und eine Einschätzung des Spiels abzufragen. Ah, und ja, ja. Genau, da versucht man natürlich irgendwie, also am Ende nehmen sie, glaube ich, jeden, aber umso, also der Trainer zum Beispiel ist natürlich immer super. Geil, dass ich das jetzt so erkläre.
Ja, aber
Toni Kroos ist natürlich immer super.
Ich bin ein Fußballkleinkind, du musst mir tatsächlich das erzählen. Wie viel?
Ja, aber da haben wir ja noch einiges aufzuarbeiten bis zur WM, ne?
Ja, ich habe so Bock drauf.
Dieses Jahr ist WM, ne, weißt du?
Wirklich? War nicht letztes Jahr. Corona war doch letztes Jahr auch schon WM oder irgendwas,
ist
oder?
Dein Jahr dieses Jahr. Es wird WM und dann kannst du wieder mitmachen. Es wird super.
Das ist wirklich super, weil ich liebe sowas. Ich liebe auch Public Viewing und so. Und ich bin auch so, yay, ich weiß, lauf, Odonka, lauf. Das hat man 2006 gesagt. Das weiß ich noch. Da war auch WM und da war meine Hochzeit von WM. Und Alter, was ich lauf, Odonka, lauf gesagt habe. Ist das richtig? Ist der viel gelaufen?
Ja, er ist immer schwer eingewechselt worden und hat dann nochmal dolle gerannt, ja.
Ja, siehste, weiß ich
das,
doch.
Das ist so gewesen, das hast du sehr gut abgespeichert. Aber jetzt wollte ich dich trotzdem fragen. Also, wir müssen es ja auch gar nicht mit Fußball besprechen.
Doch,
ich habe
ja,
auch
ja,
super
nein.
oft den Verdacht, dass zum Beispiel, ich will jetzt gar nicht so politische Talkshows bashen, aber da ist es auch oft so, dass man immer das Gefühl hat, da werden so Fragen gestellt, die eigentlich gar keine Fragen sind, sondern irgendwie nochmal deutlich machen sollen, wie klug und belesen der Fragende ist oder die Fragende.
Du,
über den rede ich eigentlich gar nicht tatsächlich.
Ah, ich würde über den reden bei der Gelegenheit.
Gibt es Leute, die so tun, als würden sie antworten. Zunächst einmal möchte ich sagen, schön, dass Sie mich darauf ansprechen, dann trotzdem was anderes. Also ich habe so das Gefühl, dass ganz oft das Interview so ein bisschen, ich will jetzt nicht so ein Fachtalk daraus machen, aber so zu so einer Aufführung ein bisschen verkommen ist, die eigentlich gar nichts mehr bringt so wirklich. Ich wollte dich mal fragen, ob du meine Einschätzung teilst oder ob du sagst, es interessiert mich nicht die Bohne. Lass uns bitte schnell über Roboter reden.
Werbung. Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes. Ne? Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach, glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit, wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege. Das ist für mich Glück. Und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen. Das ist mein Glücksmoment. Und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl von Entspannung und von Glück so unterstützen mit Geruch.
Mm. Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und die haben zum Beispiel meinen absoluten Favoriten Zirbenwald. Zirbenwald, denke ich sofort. Ich bin im Urlaub, ich bin in Österreich, ich darf jetzt entspannen. Und es ist ja auch nachgewiesen, dass einen das beruhigt und runterbringt und so. Mhm. Dieser Geruch, also das ist schon mal herrlich. Ich weiß genau, was du meinst mit Nachhelfen. Und, weil du auch von Glück sprichst, bei Primavera dreht sich 2024 alles ums Glück. Also einfach, weil die wissen, dass Me-Time enorm wichtig ist in diesen Zeiten, um eben glücklich zu sein.
Jo.
Die Marke kommt aus dem schönen Allgäu, daher vielleicht auch die Inspiration mit der Zirbe. Und da wird auch jedes Produkt produziert.
Ah, ja, cool.
Und Primavera gilt als Bio-Pionier für Aromatherapie und Naturkosmetik. Das bedeutet, bei Primavera gibt es vegane Organic Skincare und kurze Duftauszeiten, denn diese Dinge können uns eben dabei helfen, den Alltag so ein bisschen glücklicher zu gestalten. Ein bisschen Alltagsglück für zwischendurch.
Ja, man unterschätzt tatsächlich manchmal die Macht von Gerüchen, finde ich. Was für einen Unterschied zum Beispiel so ein Raumspray, wie du gesagt hast, machst oder eben einfach so schön riechende Körperpflege. Ich habe zum Beispiel eine Handcreme von Primavera, die riecht original nach Zitronenkuchen. Und mehr Glück kannst du ja eigentlich gar nicht haben, außer frisch gebadet im Bett liegen und nach Zitronenkuchen zu riechen. Ich meine, hallo?
Total. Und ich meine, das weiß man ja auch, dass sowas wie Zitrone, Bergamotte und Orange, das senkt den... dass so Düfte wie Zitrone, Bergamotte und Orange den Serotoninspiegel steigern können und damit eben auch die Laune. Und nicht nur Zitrusfrüchte machen glücklich, auch Vanille und Tonka steigert alles, das Wohlbefinden ist so gemütlich und muckelig. Also ich kann einfach nur sagen, es gibt sehr viel und ihr solltet euch am besten selber mal umgucken bei Primavera, euer persönliches Glück finden, da ist quasi für jede Nase was dabei. Wir haben Code für euch, BAKU24, B-A-K-U-24, alles groß geschrieben, 24 als Zahlen, schenkt euch Primavera bis zum 25.05.24 zu jeder Bestellung. Also kriegt ihr on top das vegane Cleansing Oil
Calming and Softening. Das reinigt gründlich, schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also ich benutze so nicht, Max.
Und das gibt's als Geschenk dazu, oder was?
Kriegst du einfach geschenkt.
Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Shownotes, wo es übrigens auch nach Glück riecht.
Sehr.
Keine Werbung mehr. Nein, darüber müssen wir auch reden. Nein, du triffst genau die Richtige, weil ich bin ein bisschen so ein Interview-Nazi, ja, weil ich mein gesamtes Leben lang Interviews führe. Ich habe dann mein allererster Job beim Radio schon, war das. Ich empfinde mich selber als eine nicht so schlechte Interviewerin, weil, und deswegen sieht man aber auch der...
Ja, weil du so schlau bist, weil du einfach so klug bist.
Ich kann, das fühlt sich falsch an mir, aber ich habe damit gute Erfahrungen. Leute haben in meinen Talkshows abgesagt, weil sie Angst hatten, dass sie zu viel von sich erzählen werden. Und das ist ja wohl ein fucking Kompliment, wenn jemand sagt, da gehe ich lieber nicht hin. Die macht immer, dass man so viel von sich erzählt. Und deswegen bin ich aber auch so kritisch mit anderen Interviews und würde deine Meinung teilen. Also ich habe oft das Gefühl, Gesprächen, die Interviews sein, wobei da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen einem Gespräch und einem Interview, ne, muss man auch nochmal sagen, wo man so denkt, ja, bei genau das, was du sagst. Der eine zeigt, was für viel Hintergrundwissen er hat und wie schlau seine Frage ist und der andere zeigt, ja, das interessiert mich nicht, ich will mich auf diese Art darstellen. Ich bin ja großer Fan von Leuten, die Interviews abbrechen. Ich erinnere mich an dieses Katja Riemann-Debakel, weißt du noch, bei der Roten...
Ja, bei das war das.
Ja,
das
genau.
Wurde super.
Und ich bin eh großer Katja Riemann-Fan, weil genau aus den Gründen, weil wenn die keinen Bock mehr hat, dann sagt die halt Bescheid. Und das ist genau meine Tasse Tee. Und ich finde es nur fair, auch jemanden, der dich interviewt, zu sagen, ey Mausezahn, das macht mir keinen Spaß. Das sind doofe Fragen, die bringen mich in eine... Und das fand ich immer gut. Ich weiß aber, dass sie dafür sehr auf die Mütze bekommen hat und deswegen schlug mein Herz gerade automatisch
für Toni Kroos.
Toni, einfach nur, weil ich dachte, ja Toni, you show them.
Du bist die Katja Riemann des Fußballs.
Genau. Go! Das finde ich irgendwie geil, weil irgendwie ist so ein Interview auch so komisch verpflichtend. Dabei muss es das gar nicht sein. Es ist nur ein fucking Gespräch zwischen zwei Leuten und nur weil der eine interviewt wird und sich vielleicht auch noch gefälligst darüber freuen soll, dass er jetzt bei Lanz sitzt oder auf dem roten Sofa, als wäre das schon die Bezahlung dafür. Das finde ich irgendwie assi, dass Interviewer immer die Gewinner sind und die interviewt werden, immer die Verlierer. Das finde ich falsch. Finde ich wirklich. Aber ich weiß nicht, ob das eine professionelle Meinung von mir ist. Weißt du, was ich meine? Weil wenn du ein Interview nimmst, dann ist es eben das. Einer stellt Fragen, weil er etwas wissen möchte und der andere sollte dann im besten Fall antworten. Er weiß ja auch, dass er bei einem Interview ist. Wahrscheinlich sind eher diese Gespräche, die keine Interviews sind, die schief gehen. Weil ein Gespräch bedeutet eben, jeder erzählt ein bisschen was von sich und ja, man fragt auch mal was Intimeres und der andere dürfte dann aber eigentlich sagen, ach nö, darüber will ich nicht reden. Wobei das, ja, das ist meine Meinung dazu. Ich bin immer Fan davon, wenn jemand sagt, deine Fragen sind doof, geh weg. Du bist überhaupt nicht so, ne? Du würdest durchziehen.
Nee, ich würde immer durchziehen natürlich und... Ich bin ja auch da, dass ich immer so denke, show must go on, weißt du? Also ich finde dann eher die Herausforderung zu sagen, wie geht man jetzt mit einer für einen selber stressigen oder schwierigen Frage um, als quasi abzubrechen. Und ich finde ja auch irgendwie diese Verabredung, dass man sich dazu trifft, um quasi ein ja doch Gespräch oder Interview unter nicht wirklich natürlichen Bedingungen zu führen, dass es deswegen in diesem Rahmen bleiben sollte, weißt du? Also oder sagen wir so, wenn die anderen in anderen Talkshows gehen, ist es mir egal. Ich möchte das selber, also wenn die Leute bei mir gehen, finde ich es irgendwie, glaube ich, schwierig. Wobei ich auch schon manchmal dachte, ach, jetzt ist gerade richtig langweilig, vielleicht sollte jetzt irgendwie einer ausrasten, sein Mikro hinschmeißen und einfach sagen, hey, scheiße, gebe ich mir keine Minute länger. Wäre irgendwie auch ganz witzig. Aber irgendwie bin ich dann im Nachhinein noch immer froh, dass es mir noch nie passiert
ist. Aber du bist ja auch Interviewer und Interviewerin und zu Interviewende. Also auch du kennst ja im Grunde wie ich beide Seiten sehr gut. Ist dir das als Interviewende schon passiert, dass Leute gesagt haben, weiß ich jetzt nicht oder finde ich doof oder so? Ich war ja bei dir, was war das nochmal, wo wir im Pfefferberg waren? Das war das, Katrin, Frau Bauerfeind hat Fragen.
Nee, Katrin, genau.
Ja, das fand ich angenehm. Das war kein Interview, sondern ein Gespräch und innerhalb dessen fühlt man sich dann auch wohl.
Genau. Aber darauf will ich auch hinaus. Also ist es nicht quasi eher das Ziel, dass man versucht, ein Gespräch zu führen? Weil was ich so meine ist, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel dieses auch politisch festnageln wollen, was natürlich wichtig ist. Und natürlich muss man versuchen, Menschen zu einer Aussage zu bekommen. Und Politiker sollen natürlich auch irgendwie für Themen einstehen. Aber wenn das nur noch so eine, weißt du, so eine Plattitüde ist, um irgendwas rauszufinden, weil man denkt, man ist jetzt wahnsinnig investigativ, da ist aber gar nichts rauszufinden, weil man zum Beispiel gar nichts sagen kann, bei Corona super oft passiert, dass dann immer, können Sie zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen, das? Und man denkt, ja, aber was bringt das, wenn morgen die Inzidenz steigt oder sinkt oder so? Und da geht's ja nur um so ein, ich bin jetzt super hart und versuche dich auf irgendwas festzunageln, damit morgen alle sagen können, haha, du hast aber gesagt das und jetzt ist scheiße, weil du hast dich nicht dran gehalten. Und der Politiker ja nur bemüht ist, das abzuwehren oder zu versuchen, möglichst nichts zu sagen. Und daraus entsteht ja quasi dieses mediale Spektakel, wo man denkt, ja, ja, man kann das schon gucken, wenn man sonst nichts zu tun hat, aber es bringt natürlich schon lange gar nichts mehr. Und das finde ich irgendwie so, auch bei diesen Interviews nach Fußballspielen, dass man denkt, warum macht man das noch? Es bringt ja offensichtlich gar nichts. Es sagt ja auch keiner mehr was. Alle sagen, ja, super Spiel, super Mannschaftsleistung, vorm Spiel, ist nach dem Spiel, müssen wir nächste Woche nochmal gucken und ohne die anderen wäre ich heute nichts gewesen. Und man denkt, ja, das kann ich auch sagen. Ich kann mich doch einfach ans Feld stellen und nach jedem Spiel einfach die Interviews für die Leute geben. Das wäre doch toll.
Das wäre super schlau. Würdest du dich dafür auch verkleiden, mal Schnurrbart ankleben oder so? Oder würdest du dir, oder wärst du einfach Katrin, die Toni Kroos zitiert?
Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ich das ja mittels Stimmenimitation vielleicht machen könnte und dass man gar nicht merkt, dass Toni Kroos nicht da ist. Wenn man die Augen zumacht, dass man denkt, also für mich 1:1 Toni Kroos. Wie sie gesagt hat, was sind das denn für Scheißfragen? Also, hätte ich nicht gemerkt.
Ja, ist ein guter Plan. Ist schon wieder ein gutes Standbein, was du dir ausgedacht hast. Ja, ich glaube, das ist zu dem, was du eben gesagt hast, ich glaube, da ist einfach wichtig zu unterscheiden, wirklich zwischen Interview, also ich habe ein Bedürfnis nach Information oder ich stellvertretend für das Volk habe ein Bedürfnis nach Informationen, der andere ist auch wissentlich dazu bereit, Informationen zu geben. Und das ist natürlich mit Politikern nochmal so ein Spezialding. Und ein Gespräch, es hat ja eben eine ganz andere Voraussetzung. Du hättest wahrscheinlich mit einem Politiker kein Gespräch, außer du lädst ihn. Also ich hatte mal vergessen, wer das war. Wer war der Politiker mit dem Pfand? Der Mann.
Mit was?
Von den Grünen. Wieso weiß ich nicht mehr, wie der heißt? Was? Irgendwas mit Pfand hat der, war sein Ding. So ein großer, grauhaariger, boah, habe ich wenig Ahnung. Und den hatte ich bei meiner Sendung bei Kuttner plus zwei. Ich finde später noch raus, wer das war. Eigentlich ein netter, den immer alle cool fanden von den Grünen.
Und Joschka Fischer, Jürgen Trittin.
Ja, Jürgen Trittin.
Ah, Jürgen Trittin, okay.
Gut. Geil, wie ich den Namen nicht wusste. Und den hatte ich bei einer Gesprächssendung eingeladen, eben kein Interview. Und da waren wir beide, das haben wir beide nicht gut gemacht, weil er ist das nicht gewöhnt. Er ist, das merkte man richtig, der war mir, glaube ich, oder hoffe ich, so relativ zugewandt. Aber du merktest in jeder Faser von seinem Körper, der will sich nicht unterhalten. Der achtet darauf, ob ich gleich mit Dosenpfand um die Ecke komme. Der wusste nicht, dass ich von nix eine Ahnung habe und dass ich ihm gar nicht irgendwo hinpissen wollte, sondern dass ich mich mit Jürgen Trittin als Mensch unterhalten wollte. Und das war sehr schwierig. Wir kamen beide nicht sehr zu Potte. Wir mochten uns, aber wir kam nicht zu Potte. Und der Deal ist eben, dass er das als Politiker, glaube ich, auch nicht sein Job ist. Ein Gespräch ist eben auch was Intimes und ein Interview nicht. Und dann kommt noch hinzu, ein Interview mit einem Politiker ist genau aus den Gründen, die du auch gesagt hast, glaube ich, nochmal extra schwierig, weil auf der einen Seite steht ein enormes Bedürfnis nach, bitte Sie sind, das ist doch Ihr Job, bitte erklären Sie uns, wie das läuft. Und gleichzeitig ist dieser Job da wahrscheinlich nicht sehr leicht zu erklären. Du musst auf 1000 Befindlichkeiten achten. Also Politiker wäre eher der Job, den ich als allerletztes auf der Welt machen würde. Ohne Scheiß.
Natürlich.
Aber manche Leute machen das ja freiwillig. Ich habe das Gefühl, sind einem dauernd die Hände gebunden, weil ich wette, auch Politiker haben ein eigentliches Bedürfnis danach, die Wahrheit zu sagen, können aber nicht so richtig, weil das Programm versaut oder weil man dann Sachen verrät. Also das ist schwierig, finde ich. Und auch mit Fußballern ist es wahrscheinlich das Gleiche. Die müssen jetzt also da ihre Leistung selber bewerten, wissen, dass der Fragensteller das eigentlich schon bewertet und sagt, na, war ja nicht so pralle. Also schwierig und ein enormer Unterschied, finde ich, Interview und Gespräch.
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich hatte bei Frau Bauerfeind hat Fragen, ist auch Robert Habeck mal zu Gast gewesen. Und das sind ja keine privaten Fragen gewesen, aber persönliche Fragen. Ja, genau. Es gab so einen Fragebogen vorher, den man ausgefüllt hat. Ja, und dann haben wir über die Antworten im Pfefferberg Theater vor Publikum gesprochen. Und es waren aber so Fragen wie, was hast du von deinen Großeltern gelernt oder so. Also wo man, wenn man möchte, was Privates sagen kann, aber eben nicht muss. Und Er hat das Konzept, wahrscheinlich hat man es ihm nicht richtig zugetragen, er hat, glaube ich, keine oder zwei Fragen vorher beantwortet, weil er dachte, man, das ist wie so Multiple Choice, man sucht sich von allen Fragen ein paar aus und die beantwortet man und von den Rest hat man halt eh keine Zeit, vollstes Verständnis. Und dann haben wir quasi auf der Bühne improvisiert, aber ich bin dann den Fragebogen einfach so mit ihm durchgegangen. Und es war genau das, was du gesagt hast mit Jürgen Trittin, dass er wie so nicht darauf vorbereitet war, dass man mal was Menschliches gefragt wird, sondern mehr über die Themen und die Inhalte kommt, was ja auch total richtig ist. Aber ich eben glaube, dass dieses, ich sage jetzt einfach, wir müssen es revolutionieren. Ich sage jetzt einfach mal was Krasses. Ich glaube, dass man doch heutzutage, die Vermittlung von politischen Inhalten ist natürlich total wichtig. Ich glaube aber, sobald man das quasi abgehakt hat, geht's ja gerade heutzutage darum, dass man will doch einen Menschen begreifen oder die Person kennen, die Geschicke des Landes leitet oder einen Eindruck von diesem Menschen bekommen. Dafür, glaube ich, müssten eben Fragen anders gestellt werden, damit auch Antworten mal wieder anders sein können.
Ja, natürlich.
Und alles, also ich wollte jetzt eigentlich hier den Pitch machen für meine neue politische Talkshow, die ab sofort... Nein, war ein Spaß. Aber ich glaube wirklich, dass man da vielleicht noch mal ran muss. Also ich habe jetzt diese Woche keine Zeit mehr, aber dann werde ich mich der Sache noch mal widmen.
Du musst ja erst mal Fußballinterviews geben, ne? Du hast schon wieder einen rappelvollen Terminkalender.
Und so geht's immer. Du fragst immer, wie mache ich das, dass ich immer Stress habe. Und so geht es. Einfach ja, den ganzen Tag.
Zu gute Ideen hast, die umgesetzt werden müssen. Wobei, ich habe eben selber auch daran gedacht. Du hast schon recht und das muss revolutioniert werden. Aber ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. Also erstens müssen so Leute wie Lanz auch langsam mal weg, weil man wird...
Das finde ich nicht. Das finde ich, also okay, sag du erst, sorry.
Naja, nur wegen dieser, gar nicht wegen Lanz als Person, sondern ich kenne das von mir selber auch. Wenn ich eine Sache zu lange mache, dann werde ich zu routiniert da drin und bin dann nicht mehr das, was mich, glaube ich, ausmacht, nämlich nicht routiniert zu sein. Und das, also vielleicht liegt es auch nur daran, dass alle Sachen, die ich mein ganzes Leben lang beruflich gemacht habe, immer nur so maximal 3 Staffeln lang gehalten haben und ich dann immer abgesetzt wurde. Aber genau das mochte ich zu diesem Zeitpunkt immer sehr, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es besser. Ich kann das jetzt aus dem PP und wenn ich Sachen aus dem PP kann, bin ich nicht mehr feinfühlig genug und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ein Lanz-Problem, vielleicht auch stellvertretend für all die anderen, ich kenne nur Lanz, ist, dass man inzwischen sich selber auch ein bisschen zu geil findet und weiß, was geht und was nicht und sich dann auch nicht mehr richtig bereit ist, auf andere Charaktere einzulassen. Also das Problem sind definitiv die Interviewer und vielleicht auch die Hanni-Nannen-Schule oder wie die heißt, Hanni- und Nanni-Schule, Journalistenschule. Vielleicht muss den Leuten das anders beigebracht werden. Generell fehlt mir ja in allem immer ein bisschen Menschlichkeit.
Also ich möchte jetzt mal, auch wenn es viele Leute schockiert, ist mir egal, eine Lanze für Lanz brechen. Weil ich finde, es sind eigentlich noch nicht genug Lanzen für Lanz gebrochen worden. Ne? Also wobei, er hat jetzt viele Preise abgeräumt.
Für Lanz zerbrechen.
Also irgendwie finde ich es bei ihm immer ein bisschen ungerecht. Ich weiß schon, er hat da irgendwie lange gebraucht, um reinzukommen und ja, vielleicht auch dem ein oder anderen Parodisten echt ausreichend Material geliefert. Und ich glaube, es gibt ja auch das Lanz-Bingo und so, wo Leute einfach, wenn eine Geste kommt oder bestimmte Sachen gesagt werden, zu Hause einen saufen. Und das läuft super. Man ist offenbar recht voll dann am Ende. Ja. Alles, was ich da bei Twitter dazu verfolgt habe. Aber ich finde, dass er zum Beispiel vor allem in Corona sich wirklich als engagierter, das klingt tatsächlich gesagt, flott. Ganz schön flott, was du heute trägst. Also, ich sag's trotzdem, ein engagierter Moderator, der zumindest, man muss ja nicht mit ihm einer Meinung sein und man muss ja auch jetzt nicht finden, was er findet, aber zumindest mit Haltung und ausreichend Biss, also das Gegenteil von routinierter Langeweile, den Leuten echt auf die Pelle gerückt ist. Und das fand ich tatsächlich die beste Talkshow während der kompletten Corona-Zeit. Fand ich super, dass er kein Publikum hat, hat ihm, finde ich, total, hat die Sendung total bereichert, weil sie sich dadurch so aufs... fokussiert hat aufs Wesentliche und ich finde, er ist richtig zu Hochform aufgelaufen und ich finde, alle wollen ihn ja offenbar auch immer abhaten, aber zumindest einmal wollte ich das mal in den Raum stellen und ihn einmal loben. Nicht, dass es nötig hätte, dass ich es tue, aber du weißt.
Ich finde das immer wichtig, dass man sich alle Seiten von so jemand anguckt. Also meine Erfahrungen mit Lanz sind vor allem meine, wenn ich da war. Und das war jedes Mal auf die eine oder andere Art scheiße und auch aufgrund von seiner
Eitelkeit. Also jetzt bashst du aber Lanz, ne?
Ja, I'm on it. ich glaube nur auch, dass, also da ist so viel Eitelkeit drin verbaut, auch in dieser Sendung und in weiß ich auch nicht, dass ich den deswegen unangenehm finde. Ich kann aber sehr gut mir vorstellen, wie der sich in Themen verbeißt. Und dann ist das auch was wirklich Gutes. Und wahrscheinlich vor allem in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass irgendjemand sagt, nee, jetzt sag aber mal, nee, ich will das genauer wissen. So stelle ich mir ein Verbeißen von Markus Lanz vor. Fühle ich total. Aber außerhalb von Corona in der normalen Zeit, die ich damals irgendwie den auf dem Schirm hatte, dachte ich immer, unangenehm, sei nicht so.
Ja, kann es, also man kann ja immer mit Themen mal mehr oder mal weniger anfangen. Ja. Also vielleicht ist es echt gut, dass er jetzt mehr oder weniger monothematisch unterwegs ist und tatsächlich die Möglichkeit hat, sich über diesen langen Zeitraum einem Thema zu widmen und sich damit den Leuten festzubeißen. Aber das, was du sagst, es ist halt dadurch, dass er so eine Haltung reinbringt und so eine Meinung. Mhm. Viele finden ja auch, Moderatorinnen sollten das nicht tun. Aber ich finde das ja auch total gut, dass man weiß, wo steht denn die Person, die fragt. Und stehe ich da auch oder stehe ich da nicht? Also ich finde es halt total gut für die eigene Meinungsbildung tatsächlich. Und finde es viel besser als dieses neutrale Abfragen von Positionen. Weil da denke ich halt heutzutage, dafür finde ich die Welt zu komplex, als dass jetzt jeder nochmal so ein 2-Minuten-Statement runterrattert und dann weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also dann ist mir halt lieber, da sitzt der Lanz und der findet selber halt auch nochmal irgendwie. Und das muss ich auch nochmal mit verdealen in meinem Kopf, als dass es so egal ist irgendwie am Ende, weißt du? Also auch egal, wer das fragt, weil morgen fragt es jemand anders und letzte Woche hat diese Sendung so oder so ähnlich auch wieder jemand anders moderiert.
Nee, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich bin einfach ein bisschen geprägt von so hinter den Kulissen Bullshit da und das nehme ich dann Leuten immer übel, weißt du? Wenn Leute vor der Kamera irgendwie ein gewisses Bild ausstrahlen und hinter der Kamera läuft es dann irgendwie ganz anders und so, und da werde ich schnell zickig und denke so, nö, ey, du bist halt einfach kein guter Mensch, wenn du so bist. Verstehe aber komplett, was du beruflich unter diesen Umständen, möchte ich sagen. also vielleicht war Lanz kein gutes Beispiel für, es braucht andere Politikmoderatoren, dazu gucke ich es auch nicht genug. Aber es stimmt schon, es braucht irgendeinen anderen Ansatz. Und wenn es nur ist, das Handwerk ein bisschen anders zu lernen und irgendwie über eine andere Art, ich weiß nicht, haben Journalisten auch so Psychologie? Du hast so Technikjournalismus studiert, ne?
Aber also bei mir war wenig mit Psychologie, das muss man sagen, ja. Weiß ich nicht.
Das könnte Sinn machen, ne? Weil du musst ja als Gesprächsführer auch irgendwie an den Menschen rankommen. Und da gibt's ja auch Tricks. Die habe ich mir alle durch Learning by Doing beigebracht. Aber das könnte man ja sicherlich auch irgendwo lehren. Wie kommt man an jemanden ran, ohne dem zu nahe zu treten und gleichzeitig ohne eine egale Antwort zu... vielleicht gebe ich einfach Kurse. Ich denke, ich werde es machen.
Habe ich auch schon überlegt. Moderationsschule.
Ja, du jetzt nicht. Du bist jetzt schon Fußball.
Ich habe schon andere Sachen zu tun, das stimmt.
Ja. Aber. Lass mich eine Moderationsschule machen.
Ja, okay. Also, check. Mach das. Ist super. Finde ich cool. Vielleicht komme ich mal vorbei und buche einen Kurs.
Ja, nice.
Das Ding ist, das kann ich noch beisteuern. Ich finde oft, ehrlich gesagt, auch, ich will nicht immer über die Deutschen so lästern, aber wir haben ja auch viele, die gelbe Reihe zum Beispiel, ne, wo man so alles über Journalismus lernen kann. Das sind so die Standardwerke, das soll man lesen, wie gehen Interviews, was ist eine Glosse, da ist ja alles Mögliche.
Warte, das sind so gelbe Bücher oder was? Das ist so.
Genau, die sind gelb und deswegen nennt man die, also wir haben die im Studium immer die gelbe Reihe genannt und da gibt's alle möglichen, also da kannst du dir alles über Journalismus quasi nochmal durchlesen. Und wir mussten das im Studium alles lesen. Und dann war man sehr belesen und sehr theoretisch unterwegs und wusste am Ende nichts. So finde ich super oft in Deutschland Bücher, die einem irgendwie Wissen vermitteln sollen. Das ist irre kompliziert und es ist irre aufwendig geschrieben. Es hat 300 Seiten. Am Ende denkt man, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Und dann hat mir Jörg Thaddäus zum Beginn meiner Karriere mal ein Buch geschenkt aus Amerika auf Englisch über wie Interviews gehen. Und das fand ich voll schön. Und das ist vielleicht ein guter Abschluss für dieses Thema. Da stand, also du hast nie Zeit zu verlieren, das zum einen. Deine krasseste Frage sollte immer am Anfang sein, wenn du die Eierstöcke hast. Und dann hat der Interviewer die Aufgabe, alles zu sein, was der Gesprächspartner braucht. Man ist mal ein Freund, der zusammen ein Stück Weg geht. Man ist mal ein Gegner, der einem kritisch gegenübersteht. Man ist mal jemanden, der einen an der Hand nimmt und verständnisvoll betreut. Mhm. Man muss all das sein, um am Ende ein gutes Interview hinzukriegen. Und das fand ich so, ist ein ganz dünnes Buch. Es steht mehr drin als in der gelben Reihe.
Wie heißt das denn?
Und ich glaube einfach die Kunst des Interviewens. Und das jetzt auf Englisch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber
Interviewing.
Ja, genau, das ist es, glaube ich. Und das ist ganz schön einfach und ganz ganz einleuchtend geschrieben und geht ganz fix. Und ja, vielleicht kann man das ins Studium einbauen.
Gute Idee. Ich denke, wir haben den Journalismus gerettet.
Wir haben jetzt alles revolutioniert. Wir haben, ja, also wir sind jetzt echt, Fußball ist durch, Politik haben wir, Journalismus haben wir. Also, jetzt zu Roboter. Oder worüber möchtest du reden?
Wir wollten eigentlich über Zeit reden, aber es war schon wieder so interessant, dass es, lass uns einfach weiter nach hinten schieben. Wir haben ja jetzt schon wieder Zeit. Ich habe so Bock, über Roboter zu sprechen, weil du mich so hart angeteasert hast damit. Du hast neulich gesagt, ich überlege, einen Wisch- und Saugroboter zu kriegen. Und da war mein Roboterherz sofort offen, weil ich ja faul bin und Bock auf Geräte habe und so. Erzähl mir alles über deine Roboter.
Also ich habe ja gar keinen Bock auf Geräte und Roboter und habe so eine Familie, wo dann alle aber immer kommen und sagen, du, dann die Sophie, die hat sich jetzt der neue Saugwischroboter gekauft, die muss nichts mehr machen daheim. Da kriegt mich das immer schon so auf, dass ich denke, ich putze lieber selber. Von dem abgesehen habe ich hier so ein bisschen, sagen wir so, mir sind ein paar so ein paar Mäuse hier vorbeigekommen, so ein paar Staubmullen. Also so wie im Fernsehen oft der Strohballen durchs Bild rollt, sind mir hier so ein paar Staubmäuse vorbeigerollt. Und ich dachte, Alter, wann habe ich denn die Kontrolle verloren? Und dann war ich schnell bei Saugwischroboter und habe versucht, mich da einzulesen. Und eigentlich geht es mir vielmehr darum, diesen Podcast zu nutzen, um das Wissen unserer HörerInnen abzugreifen und zu fragen, ob die geile Tipps für mich haben für Saugwischroboter. Ich brauche das echt, ich brauche das. Und ich bin so ein, ich gehe einmal ins Internet, tauche wirklich 4 Stunden später wieder auf, weiß alles über Saugwischroboter, kann mich aber dann nicht mehr entscheiden, welchen ich nehmen soll. Deswegen brauche ich echt Hilfe.
Oh, Alter, das wäre total gut. Da sind wir so gleich. Da sind wir aus Versehen so gleich. Auch dieses Abtauchen, ne? Dieses,
aus Versehen.
Okay, I'm ready. Jetzt give it to me. Und dann sitzt man richtig mit Essen und Trinken, weil man weiß, man ist jetzt 10 Stunden weg im Internet. Und dann, genau wie du sagst, dann weiß man alles und kann sich genau deswegen nicht entscheiden. Ah, du wünschst dir jetzt also, dass die HörerInnen dir, könnte das diesmal an deinen Account gehen? Nur, dass ich jetzt nicht wieder so viel.
Also ehrlich gesagt, wäre mir lieber, es würde an dich gehen.
Are you kidding me? Ich verbiete jetzt offiziell Sachen, die direkt an. Wobei, weil, weißt du, was auch das Problem ist? Wenn Leute mir das jetzt schreiben, dann kaufe ich das sofort. Ich bin wirklich sehr anfällig für Werbung. Allein deswegen ist es sehr schwierig, dass wir in unserem Podcast ab und zu Werbung machen, weil ich dazu neige, sofort zu sagen, Bubble, das ist aber interessant. Lass mal machen. Habe ich eigentlich Clark? Weißt du, was ich meine? Ich bin sofort, ich kaufe das sofort. Deswegen schickt die Tipps an Katrin. Aber wusstest, also was, du möchtest ein Gerät in allem, Wisch- und Saugroboter.
Also ich habe von einem Gerät gelesen, das ist total geil, das kann sich, also das Wisch saugt, saugwischt und wenn es an einen Teppich fährt, kann es die Wischfunktion hochfahren, saugt über den Teppich und wischt danach wieder weiter. Hast wie geil Teppich? Ist das denn bitte? Teppich? Ja, logisch habe ich, na, ich habe einzelne Teppiche auf dem Dielenboden.
Ach doch, ich habe auch einen. Ach, gucke. Ah, wobei, der könnte gewischt werden, weil da hat Penny mal drauf gepullert. Können die auch, erkennen die auch, wenn der Teppich gewischt werden muss?
Nee, das machen die nicht. Die fahren dann einfach diese Funktion hoch und dann saugen die da nur auf dem Teppich und wischen drumrum. Aber das ist ja schon eine Sensation. Ich bitte dich.
Das Problem ist ja oft so, dass man eigentlich eine barrierefreie Wohnung dafür braucht, ne? Oder würdest du den dann nur Zimmer für Zimmer?
Also, dass ich den dann nochmal über eine Schwelle hebe oder so, das traue ich mir gerade noch zu. Also, das würde ich investieren dafür, dass ich dann diese komischen Mäuse hier nicht mehr rumfliegen habe. Das ist für mich der Einsatz, der total einkalkuliert ist und der sich total lohnt. Ich muss nur auch wissen, soll ich was nehmen, was sich selber entleert, also wo das Wasser schon selber entsorgt wird oder wo man das noch selber wegkippen muss? Wie ist die Platzsituation?
Warte, Zwischenfrage.
Werbung. Ich schaue gerade eine Serie, in der sehr viel Japanisch gesprochen wird und auch so ein bisschen Englisch und in der es um die Situation geht, dass man sich eben nicht so wahnsinnig gut verständigen kann, wenn man keine gemeinsame Sprache spricht. Und ich muss jetzt deswegen sehr viel mitlesen und ich habe noch mal gedacht, wie schön sind eigentlich andere Sprachen? Ja. Also wie viel man da über Menschen und die Kultur erfährt und dass man doch eigentlich gar nicht genug Sprachen sprechen kann. Und da bin ich doch mal wieder froh über unseren heutigen Werbepartner Bubble, weil die ja genau das auf einfachste Art ermöglichen, dass wir so viele Sprachen, wie es uns eben möglich ist, erlernen können. Mhm. Denn Bubble ist ja eine preisgekrönte Sprachlern-App mit Sprachkursen für 14 Sprachen. Japanisch ist jetzt zwar nicht dabei, aber Schwedisch, Türkisch, Polnisch, Indonesisch, Und die Klassiker natürlich sowieso. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
Ja, und du hast es ja eben schon gesagt, Bubble ist einfach. Das finde ich so wichtig. In den Lektionen geht es echt um alltagsrelevante Themen. Die Dialoge, an denen man quasi die neue Sprache übt, sind kurz und vor allem realistisch. Das finde ich auch wichtig, sodass man im Grunde alles, was man lernt, direkt im echten Leben anwenden kann. Also ich meine, es ist zum Beispiel bald Sommer. Ehrlich gesagt ist heute schon Sommer. Und dann ist auch Reisezeit. Also warum nicht schon im nächsten Urlaub ein bisschen anwenden, was man bei Bubble lernt? Und weil man jetzt natürlich bis zum Urlaub aber noch ein bisschen arbeiten muss und eigentlich kaum Zeit hat, passt es natürlich wie die Faust aufs Auge, dass die Lektionen bei Bubble nur etwa 15 Minuten dauern. Es hat ja kaum noch jemand Geduldsfäden. Und so kann man die tatsächlich in so kleine Lücken des Tages reinquetschen. Vor allem, und das finde ich ja eh am wichtigsten, macht Lernen mit Bubble Spaß, weil es einfach irre abwechslungsreich ist.
Ganz genau, das ist ja das Wichtigste, dass man da für sich das Beste findet. Und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen. Und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features. Also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
Also, when you want to learn a new language that sounds maybe better than I speak, haben wir einen Code für euch. Code ist übrigens Englisch. Und zwar der Code LABERN. 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 Wenn ihr den benutzt, erhaltet ihr ein ganzes Jahresabo von Bubble zum Preis von nur 6 Monaten. Also ihr zahlt 6 Monate, aber ihr kriegt ein ganzes Jahr. Das, ja, ich höre die Schwäbin im Hintergrund schon sich freuen.
immer.
Eine Sache ist aber wichtig, der Online-Gruppenunterricht, den Bubble ja auch hat, mit einer richtigen Lehrkraft, das heißt Bubble Live, ist in diesem Angebot nicht enthalten, aber alles andere, falls ihr da jetzt nochmal genau nachlesen wollt, Infos und den Code einlösen auch, kann man auf bubble.com/labern. bubble.com/labern und der Code ist bis zum 30.06.2024 gültig. Falls euch das jetzt schon wieder zu aufregend war, guckt einfach in die Shownotes, da sind alle Infos nochmal drinne. Ciao!
Great.
Keine Werbung mehr.
Ja?
Was ist denn die Alternative, dass der selber zum Klo fährt und da hochklettert und dann sich da selber entleert? Das können die doch heute noch nicht.
Also es gibt welche, die selber das Schmutzwasser da wieder rausholen angeblich und dann, also was die dann damit machen, ob die damit bis zum Klo kommen, ich denke nicht, aber ich weiß es nicht. Ich war da schon so begeistert, dass ich dachte, okay, jetzt.
Stell dir vor, pass auf, folgendes Szenario, dein Wischroboter so wischi, wischi, saugi, saugi, ein Teppich hier nur saugen, nicht wischen. Am Ende ist der Rappel voll mit Staubmäusen und mit schmutzigem Wischwasser. Ich bin sehr sicher, dass der keinen Ort hat, wo der hinfährt. Wenn der das einfach rauslässt, dann steht der mitten in deinem frisch gewischten Wohnzimmer und macht so.
Nee, das macht der an der Station. Der fährt heim und dann macht er das an seinem Zuhause. Das ist natürlich schon so. Hey, aber ich habe in diesem Zuge, nicht, dass jetzt alle denken, ich habe jetzt hier, komm mit spärlichen Infos zu Saugwischrobotern, warum reden wir überhaupt über Roboter? Das kann nicht der Grund gewesen sein. Also ich habe mich jetzt mit Robotern beschäftigt, ne? Hey, es gibt so geile Sachen, ich wusste das nicht. Es gibt zum Beispiel, das sieht aus, als wärst du so Arnold Schwarzenegger in Terminator. Das heißt Guardian Exoskelett und das ziehst du dir an, du siehst wirklich aus wie aus so einem Comic, so aus so einem Hollywood-Film und du kannst damit so Gegenstände von 90 Kilo anheben und für dich fühlen sie sich aber nur an wie 4 Kilo, weil du so ein richtiges Skelett, so ein Roboter-Skelett anziehst.
Sag mal, wie das heißt. Ich will das währenddessen googeln, damit ich mir...
Guardian Exoskelett. Ich glaube, Exoskelett reicht schon. Das ist total faszinierend. Und dann könntest du jetzt zum Beispiel auf dem Bau oder überall, wo man halt schwere Dinge hebt oder so, weiß ich nicht, vielleicht brauchst du keinen Gabelstapler mehr irgendwann. Kannst du einfach selber so... So das Zeug wegräumen, das ist voll geil.
Sieht ja geil aus. Man sieht spinnig oder sieht man... Man sieht aus wie ein Transformer.
Du siehst aus wie ein Transformer. Danke, das hat mir... Ich voll oldschool, Arnold Schwarzenegger. Transformer.
Mann, der wird die schlimmste Erektion seines Lebens bekommen. Das ist ja toll. Was kostet das?
Das habe ich nicht recherchiert. Ich war schon so begeistert, dass es sowas überhaupt gibt. Dann wollte ich dich fragen... Wie viel?
3.000.
Steht das da?
Bionic Back Exoskelett Einheitsgröße.
Das ist 3.000
Euro bei Profishop.de, falls ihr den Transformer... Es gibt auch einzelne Teile, nur so Beine. Aber wer will nur Beine haben? Die kosten 600 Euro. Das ist aber für Skifahrer. Und dann gibt's auch nur so für kleine Teile. Aber wir wollen schon den ganzen Transformer.
Ich finde entweder das ganze All-In oder nix. Also.
Aber das ist ja in dem Sinne kein Roboter, oder? Der ist nur... Irgendwie stabilisiert der einen nur, oder was?
Es läuft aber unter Roboter. Also es wird schon Roboter genannt tatsächlich.
Okay, sehr gut.
Habe ich mir nicht ausgedacht. Wurde mir angeboten als Roboter, keine Ahnung. So, dann habe ich gefunden, das finde ich ein bisschen Mars Cat heißt das. Das sieht aus wie eine Katze. Also es sieht überhaupt nicht aus wie eine Katze. Es sieht aus wie so eine Plastikkatze. Und die kann aber, das ist echt spooky, du musst das mal gucken, die kann spielen und so. Aber ist so eine Roboterkatze. Und die Leute kuscheln dann so mit der und halten die so hoch und machen so miauz, miauz. Und da dachte ich so, weiß ich jetzt
wie
nicht.
Wie heißt das? Mask Cat wie Maske nee,
wieder
und
Mars.
Katze? Ach, Mars. Mars Cat. Mir hat auch jemand ein Foto von der Robbe geschickt, von der du erzählt hast.
Ja.
Eine Frau, die im Altenheim arbeitet. Die meinte, die alten Leute finden es so semi.
Ach, ehrlich?
Ja,
hat sie geschrieben, warum sie es so semi finden?
Ja, weil das halt schon, das bewegt sich ja und macht dabei aber auch Robotergeräusche. Deswegen finden die Tiere ein bisschen besser. Ah,
Weißt du, ich glaube, das könnte aber auch sein, wir haben ja ein anderes Verständnis hier als zum Beispiel, glaube ich, kommt ja aus Japan oder die Asiaten, da denkt man ja, dass auch Roboter eine Seele, also alle Dinge haben ja eine Seele. Und bei uns denkt man, ein Roboter, oh, das ist was Technisches, das ist kalt und herzlos. Das ist, glaube ich, echt ein riesen Unterschied, weil ich glaube, dass die grundsätzlich schon da ganz gut angenommen wurden.
Ja, ja, aber die sind ja auch ein bisschen merkwürdig. Die haben ja auch dieses Umarmungskissen erfunden und so, weißt du, das Kissen, was so wirkt, also dass du im Arm von jemandem einschlafen kannst. Das sagt ja auch ein bisschen was über ein Land aus, wenn du das brauchst. Also wenn
das weiß ich nicht. Oder du gehst einfach offen damit um. Vielleicht bräuchten wir das auch, aber bei uns traut sich keiner, es laut zu sagen, weil dann alle denken, ja, aber wenn ich das mache, denken alle, ich bin einsam. Aber es sind ja ganz viele Menschen einsam.
Also ich habe nichts gegen Roboter. Ich bin sogar eine von denen, die dazu neigt, sofort trotzdem die auch wahrzunehmen als Menschen. Der Christoph hat sich so ein, wie heißt das, so ein Auto mit Fernbedienung, wie heißen die? Naja, Auto mit Fernbedienung wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich.
Gebaut und
ferngesteuertes Auto?
Genau, ferngesteuertes Auto. Mit sogar einer kleinen Kamera dran und dann fährt er damit immer im Garten rum. Und weil der damit immer so Quatsch macht, der tut dann mit der Fernbedienung so, als wäre das Auto ein Hund, weißt du? Dass wenn ich sage, komm mal hier, dann kommt das Auto ganz langsam angefahren und macht so bzzzt, bzzzt, bzzzt. Und ich habe mich original erwischt dabei, das Auto zu loben und zu sagen, feine Maus. Und nur zur Hälfte ironisch. Die andere Hälfte war so, die Bewegungen waren so niedlich und der war so zart und so klein und kam so an und wirkte, als hätte er ein bisschen Angst, dass ich sofort dazu neige, mich auch da emotional reinzuhängen. Also all meine Roboter, ich habe ja auch Mii-Roboter, haben Namen und mir tut's immer leid, wenn die sich irgendwo festfahren und dass ich, also ich fühle das schon, dass man
so. Also jetzt will ich dir ein Kissen schenken, wo dich jemand umarmt.
Aber jetzt hab
das, ich finde das super.
Ja, wobei.
Könntest du dir vorstellen, einen Hund zu haben, der ist wie diese Katze?
Naja, jetzt habe ich halt so viel echte Hunde schon gehabt und ich habe hier gerade so ein Bild von so einer Katze und das sieht schon irgendwie gruselig aus.
Das ist krass, ne? Das sieht wirklich ein bisschen spooky
aus. Also ich habe, das hier sind sehr verschiedene. Ich weiß jetzt nicht, was davon das Coole ist. Manche sehen überhaupt nicht, manche sehen echt einfach nur aus wie Roboter in der ähnlichen Größe wie eine Katze. Aber hier ist so ein Ding bei robotshop.com, Petoy Nibble Open Source Roboterkatze. Das ist irgendwie fies. Aber nur auf den ersten Blick. Ich wette, wenn sie hier rein also kämen, wäre ich sofort, hi, willst du ein Kissen? Hier, guck mal ein Leckerli. Also ich bin ein bisschen ambivalent. Ich falle da schnell drauf rein, möchte von außen aber so tun, als wäre es nur ein Roboter und wäre es mir egal.
Verstehe. Also,
aber ich sage nicht nein, wenn du mir was schenkst, was ein Roboter
ist. Ja, ich habe was Perfektes, glaube ich, für dich. Und zwar, es fand ich ganz faszinierend, aber es ist auch so, musst du dich auch trauen, wenn du, also ich sage jetzt einfach mal, worum es geht. Es ist ein Roboterträger. Das bedeutet, das, was früher dein Rucksack war, hat jetzt Rollen und rollt hinter dir her mit bis zu 10 km/h. Da kannst du deinen Krempel reinlegen und dann hast du statt einen Hund oder so.
Sag mir auch, halt, das heißt, ich will das alles googeln. Ich habe schon 1000 Sachen im Warenkopf. Wie heißt das?
Das habe ich vergessen, glaube ich. Weiß ich gar nicht.
Alles das, ja. Du bist ja wie so ein kleines Kind hinter, wie ein kleines, sehr langsames Kind.
Ja, es fährt dann hinter dir her. Es sieht aus wie so eine, wie man so eine Bowlingkugel reinpackt, in so ein, wie so eine Verpackung von einer Bowlingkugel mit Rädern und, oder mit Rollen und dann fährt das mit 10 km/h hinter dir her und dann musst du es halt nicht mehr selber tragen. Aber es ist, und irgendwie denkt man, ja geil, muss ich nichts mehr tragen und dann sieht man so die Bilder, wie es so aussieht, als ob ein Typ einfach mit seinem Rollkoffer spazieren geht und es ist total merkwürdig.
Aber ist doch geil. Ich meine, man wirkt wie ein Arsch, ne?
Ich weiß nicht. Ja, maybe it's the future und du bist einfach vor deiner Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch cool jetzt schon und wir wussten es alle nur noch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall erstmal ein bisschen befremdlich aus.
Also die heißen Service-Roboter oder Servier-Roboter, das, was ich hier sehe, kostet aber zwischen 10.000 Euro und 20.000 Euro. Aber dafür, dass einem dann so ein kleiner, niedlicher, der eine hat sogar Augen, dass der einem dann so hinterherläuft mit 10 km/h, finde ich so toll, dass es mir das fast wert ist. Lass uns mehr Staffeln machen von Bauerwein und Kuttner, weil dann kann ich mir einen kaufen.
Ah, verstehe. Siehst du, ich habe gleich gesagt, lass mehr machen, aber du, muss mal gucken.
Da wusste ich doch nicht, dass es Servierroboter für 20.000 Euro gibt, die ich unbedingt haben will.
So, und jetzt habe ich eine Sache und da kommen wir ja eigentlich wirklich erst zur Zukunft. Es gibt einen Ball, er heißt glaube ich auch Belly oder irgendwie sowas und der ist so groß wie ein Tennisball und er sieht auch ein bisschen aus wie ein Tennisball, der deine Wohnung smart koordiniert. Was bedeutet, wenn dein Hund jetzt zum Beispiel irgendwas umgeschmissen hat oder so, dann würde dieser Ball das schnallen und sagen, ah, Saugwischroboter soll losfahren, Sauerei wegmachen. Dann koordiniert der quasi deinen Haushalt und kümmert sich schon, während du weg bist, um die Dinge, die vielleicht passieren.
Wobei,
und da muss ich sagen,
Ausschüttsachen, richtig? Oder würde der auch sagen, das Bett ist nicht gemacht?
Das kann er, glaube ich, leider nicht, weil wer sollte das Bett dann machen? Also,
mein Service-Roboter für 20.000
Euro. Ja, okay. Gut, wenn du den dann auch da schon im System integriert hast, geht das vielleicht. Aber könnte sein, dass er das dann kann. Aber da habe ich gedacht, das finde ich richtig. Das würde mir echt einen Schritt zu weit gehen. Dass hier so Roboter die Kontrolle übernehmen, während ich nicht da bin.
Fühlt sich falsch an, ne? Und richtig gleichzeitig.
Ja, man denkt natürlich so, ach, das wäre geil, muss ich dann gar nichts mehr machen, das wäre ja toll. Aber irgendwie, dass du diese also so fühlt sich es ein bisschen an, so Kontrolle abgeben, wer weiß, was bei dir zu Hause passiert, wenn du nicht da bist? Was machen Roboter, wenn sie alleine zu Hause sind?
Ja, aber ich finde es Kontrolle abgeben, das ist halt auch ein Katrin-Thema, ne?
Es ist super mein Thema, aber...
Ja. Vielleicht musst du es einfach üben, vielleicht musst du dir selber den Bella-Bot kaufen für 20.798,81 €.
Ich schicke Kopfhörer zurück, wenn sie mit Alexa verbunden sind, weil das jetzt der neue heiße Scheiß ist, weil ich denke, ich will nicht, dass die hören können, was ich hier zu Hause mache. Insofern, ich bin noch nicht so weit.
Aber hast du jetzt den Wischroboter, den planst du jetzt schon?
Also hängt halt jetzt echt, muss ich mal ein bisschen Druck auch aufbauen für unsere HörerInnen. Liegt schon auch daran, welches Feedback ich jetzt bekomme. Wenn ich jetzt nur Nachrichten bekomme, wo alle sagen, das ist 3 Wochen toll wie alles und dann will man doch lieber wieder selber saugen, weil das nervt echt hart, dass man den immer noch mal irgendwo hinheben muss, dann würde ich es mir vielleicht echt nochmal überlegen. Oder vielleicht gibt's ja auch gar keine, vielleicht gibt's die nicht in richtig geil oder so, weiß ich nicht. Soweit bin ich nicht
vorgedrungen. Habe ich auch Bock, einen zu haben. Leute sollen dir mal schreiben, welcher geil ist und dann schreibst du mir, welchen wir uns kaufen. Und dann machen wir irgendwann mal einen Podcast, wo wir beide daneben sitzen, während die fahren und uns darüber unterhalten, wer besser ist. Also nicht von uns beiden, sondern von den Robotern. Weil jetzt habe ich richtig Bock drauf. Wobei ich gerne staubsauge übrigens. Also das würde ich fast sogar gerne...
Ich hasse Staubsaugen. Könntest du kommen und bei mir staubsaugen? Weil das ist wirklich das, was ich am allermeisten hasse von Haushaltsaktivitäten.
Ja, aber das hängt vom Gerät ab. Also ich habe erst vor so 2-3 Jahren Akkustaubsauger für mich entdeckt, weil das ganz Nervige am Staubsaugen ist, finde ich, nie das Saugen, sondern das Holen, Reinstecken, Kabel umstecken, Nervo. Akkustaubsauger saugen durchweg beschissener als Nicht-Akkustaubsauger, aber die machen so viel mehr Spaß, weil der steht rum und man kann ihn sofort in die Hand nehmen und sofort rüber saugen. Ich habe es sogar mal einmal übertrieben, denn ich habe so einen Akkustaubsauger, der hat vorne LED-Licht dran, sodass man den Staub auch wirklich sehen kann. Und das ist so befriedigend für mich, sodass ich tatsächlich Zeiten damit verbracht habe, nachts oder zumindest, wenn es dunkel war, mit ausgeschaltetem Licht zu saugen, weil das mit diesem kleinen angeschalteten LED-Scheinwerfer so befriedigend ist. Du siehst jedes einzelne, damals noch von unseren alten Hunden, weißes Hundehaar. Und das ist wie ausmalen oder wie malen nach Zahlen. Ich liebe das. Und wenn das so klackert, weil er irgendwas Kleines aufgenommen hat, was klackert, das sind meine schönsten Momente beim Staubsauger. Nägel aufsaugen ist ein Traum. Also insofern, ich könnte mir es fast sogar vorstellen, dein persönlicher Saugroboter zu sein, wenn du mir einen LED-beleuchteten Akkustaubsauger zur Verfügung stellst.
Ja, das würde ich machen. Das ist echt kein Problem. Also da hätten wir jetzt echt direkt einen Deal. Da würde ich nicht lange drüber nachdenken. Es klingt aber so, als wärst du eh begeistert. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich denke ja immer, ich habe einen Staubsauger und der Staubsauger ist einmal perfekt gewesen und warum sollte man den jetzt nochmal optimieren, ja? Also ich bin oft so, das ist ja, glaube ich, der Kapitalismus oder der Fortgang der Menschheit. Wahrscheinlich ist es ganz am Ende Evolution, dass Dinge weiterentwickelt werden und dadurch entwickeln wir uns alle weiter. Aber ich dachte halt auch immer schon, der Dreiergolf, der war doch super. Wieso wurden denn nochmal neue Autos gemacht? Da hatten wir es doch jetzt eigentlich schon, oder? Ich habe hier so einen Toaster und der piept jetzt, wenn er fertig ist, weißt du? Aber ein Toaster macht ja eh schon pfff, wenn das Toastbrot rauskommt.
Auch doch gar nicht.
Richtig. Da saßen aber Leute zusammen und haben gedacht, der Toaster ist fertig, er ist perfekt, aber dann verkaufen wir keine mehr davon. Was können wir machen? Was können wir machen? Ah, wir könnten noch piepen, wenn er rauskommt. Piep, pf, piep, damit man auch wirklich weiß, dass der Toast fertig ist. Und ich denke, ich sitze hier einfach und denke, Leute, diese Technik, das macht mich fertig. Es war doch alles schon mal echt okay. Warum noch weitermachen? War doch fein. deswegen. Ja, manche
Sachen sind einfach fertig entwickelt, aber eben. Manche nicht. Wie der Staubsauger.
Bei dir klingt es aber so, als würden sie dich kriegen, wenn sie da einfach nur nochmal ein LED-Licht dran machen, du sie wieder, saugen war eigentlich durch. Aber jetzt habe ich nochmal Bock und greife an.
Also ich gebe zu, dass ich Tendenzen habe. Wie gesagt, ich habe jetzt schon nur nach unserem Podcast, jetzt gerade habe ich 5 Mähroboter und Service-Roboter.
Im Warenkorb.
Ja, im Warenkorb, ohne Scheiß. Das ist furchtbar. Aber das LED an meinem Staubsauger war nur so ein, also das war für mich wirklich relevant, weil das dann so Spaß macht. Das Nervige an Saugen ist ja auch, du saugst ja eigentlich auf einem Boden, wo man ganz selten wirklich sieht, ob da Staub ist oder nicht. Man sieht es halt, wenn so eine Maus vorbeigeflogen kommt, aber so dreckig ist es ja kaum bei jemandem, dass man sagt, alter Falter. Und nur das ist am Saugen ja befriedigend, dieses Vorher-Nachher-Ding. Das, was du aus dem Shopping kennst, weißt du, wenn jemand Reiskörner auf einen Teppich macht, aus dem Shopping-Fernsehen, und das dann weggesaugt wird. Das ist der Teil, der mich am Saugen befriedigt. Dieser harte Unterschied zwischen Vorher und Nachher, der ist aber eben beim Saugen und eigentlich auch beim Wischen selten zu sehen, außer du hast große Blutlachen rumliegen. Und das LED-Licht gibt mir das Gefühl von, na, ein bisschen liegt hier schon rum, guck mal. Die größere Entwicklung war für mich eher dieses Kabellose, weil das war wirklich eine super relevante Weiterentwicklung von sowas. Ich glaube eh, dass das irgendwann die Zukunft ist. Diese Kabel hassen doch jetzt schon alle Leute. Allein dieses Wireless-Laden ist ja schon eine geile Sache. Irgendwann wird es einfach keine Kabel mehr geben und dann sind wir da, wo ich sein will.
Also beim Staubsaugen stört's mich halt zero. Ich wollte vor vielen Jahren im Studium, habe aber niemanden gefunden, der es mir produziert, den kabellosen Föhn erfinden. Jetzt hat's natürlich wieder jemand anders gemacht und das ist heiß geworden. Ich glaube schon, ja. Ich habe alles, was wo ich dachte, da muss ich mal ein Patent drauf anmelden, hat halt früher oder später jemand anders gemacht. Na gut. Und das finde ich zum Beispiel nervig. Beim Haareföhn, da nervt das Kabel. Man muss links Kopf, rechts am Kopf. Man hat immer das Kabel, es verwurschtelt sich die ganze Zeit. Es bleibt nie irgendwie ein schönes Kabel. Es ist immer irgendwann so ein verdruddeltes, fitzeliges Kabel. Beim Staubsaugen tatsächlich stört es mich überhaupt nicht. Aber muss man auch sagen, deswegen die Staubmäuse, ich sauge auch nicht so oft.
Wenn du damit so viel Erfahrung hättest, wenn du da Staubmäuse hast. Ich föhne mir dafür nie die Haare. Ich habe keinerlei Föhnproblematik. Ich habe einen Föhn nur so, weil ich denke, ja gut, das gehört ja in so ein Bad rein. Ich föhne mir im Jahr vielleicht 3-mal die Haare. Deswegen ist mir
ich föhne mir auch nur noch 3-mal die Haare, aber nur weil das mit dem Kabel so nervt.
Ja, aber dann also ist ein kabelloses Ding, aber die können ja nur 5 Minuten halten. Das braucht doch super viel Power, um.
Jetzt habe ich aber auch eine Idee. Vielleicht sauge ich auch deshalb so selten, auch wegen dem Kabel. Und habe es gar nicht gemerkt, dass es daran liegt. Vielleicht brauche ich auch da das Kabel weg und dann würde ich hier saugen wie blöde.
Stehen überall rum und ich habe ja, und das Nervige an Staubsaugern ist ja auch diese neue Entwicklung aus den 90ern. Ganz früher waren Staubsauger doch so Stehdinger, weißt du, so wie jetzt auch die ganzen Dysons und so wieder sind. Und dann wurde es zwischendurch aber so ein runder Käferkörper mit einem sehr langen Saugrohr und nur noch vorne dieser Stab. Weißt du, du ziehst immer den kleinen dicken Käfer.
Ich habe eine Idee für eine Spielshow. Du beschreibst einfach Haushaltsgegenstände, wie du sie siehst, und jemand anders statt Montagsmaler. Jemand muss erraten, was es ist. Das ist ja, oder als Aufmalen.
Weißt du, was ich meine? Es gibt ja die Staubsauger zum hinter dir herziehen und ich glaube, die heißen, nee, Handstaubsauger heißen die nicht. Wie heißen die denn? Die man vor sich hin schiebt und hinter dir wird eben nichts mehr
mitgezogen. Käferziehstaubsauger.
Exakt. Und das ist die eigentliche, weil das nervt total, dass du halt noch so Kilogramm mit dir mitziehst, dann kippt das Ding um, weil es über eine Schwelle gefahren ist. Und da ist ja die Weiterentwicklung wieder so, ich weiß nicht, wie die heißen, lass sie uns Stehstaubsauger nennen, zu machen, die jetzt eben auch.
Standsauger.
Ja. Vielleicht. Kann sein, dass die sogar so heißen. Nein, ja, ich google das gleich, jetzt will ich wissen. Und das ist schon mal ein Vorteil, weil dann schiebst du das tatsächlich sehr natürlich wie so ein Wischer oder so vor dir her oder wie ein Besen und ziehst nicht Sachen mit dir mit. Und das ist eine enorme Weiterentwicklung und die dann noch ohne Kabel wirklich super befriedigend ist. Also wenn wir hier durch sind, sage ich dir mal, was ich für einen habe. Der mit dem schönen Licht und vielleicht macht der dir Spaß. So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt die. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
Ja. Ich habe aber auch so eine Decke für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so.
Ah, ja, Winter ist jetzt equipped. Durch. Aber die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja halt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Die sind ja ein Familienunternehmen und seit 1984 stehen die für guten und natürlichen Schlaf und zwar mit nachhaltigen und ökologischen Produkten und zwar fürs gesamte Zuhause.
Ja, es ist wirklich super, weil man findet da wirklich alles. Matratzen, Steppwaren und nachhaltige Möbel. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden meistens. Also es gibt nicht so unnötige Überproduktion. Mhm. Und 75% sind made in Germany. Der Rest stammt auf jeden Fall aus dem benachbarten EU-Ausland. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode und zwar BAKU5, also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für naja, ich sag mal 5, also BAKU5. Und damit spart ihr 5%.
5%?
Deswegen die 5, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 24 gültig und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
Ja, happy Ratzeling allen, ey.
Ja, Mann. Der hat auch coole, aufregende Bürsten und damit macht es wirklich Spaß zu saugen. Und wenn du damit keinen Spaß hast, komm ich und saug zumindest einmal bei dir.
Ja, vor allem schon coole, aufregende Bürsten. Bin ich schon raus, weil ich denke, ich mache da einmal eine Bürste drauf, schmeiße die anderen weg, weil sie mich nerven und dann muss das Ding echt klarkommen.
Aber die eine Bürste, die drauf ist, die ist geil.
Ah, super, gut.
Ja, das ist
gut.
Ja. Und das macht auch ausreichend Geräusche, macht, wenn man über was Kleines fährt, den Ehering zum Beispiel und solche Sachen. Also ich bin großer Fan. Vielleicht.
Ich habe mich eh schon gefragt, woher du die Nägel hattest. Ich habe ungefähr doch nie Nägel eingesaugt, weil auch bei mir auf dem Boden einfach gar keine Nägel sind. Aber ich habe vielleicht, ich kann dir ja hier immer so eine Challenge machen. Ich mache dir lauter schöne, geile Sachen auf dem Boden, die dich dolle befriedigen, weil sie geile Geräusche beim Aufsaugen machen. Und dann Win-Win für alle. Win-Win.
Vielleicht noch so verschiedene Pulver. Wobei Pulver ist aber vielleicht so sehr kleinteiliges, farbiges Granulat, damit ich nicht nur das hab, sondern auch noch diesen enormen, befriedigenden Vorher-Nachher-Effekt. Also was immer du draufschüttest, müsste einen optischen Kontrast zu deinem Boden haben. Wenn du also Holz hast, wäre es cool, wenn es entweder weiß oder schwarz wäre und Geräusche macht. Und Nägel nehme ich auch. Die liegen bei mir viel rum, weil ich weiß nicht, ob du meinen Instagram-Post gesehen hast, aber ich bin auf einen raufgetreten vor 3 Tagen mit einer angenehmen Spritzblutung. Ich habe den richtig bis in den Hacken richtig rein raufgetreten.
Aber sag mal, darf ich mal fragen, machst du das absichtlich, weil du verletzt dich ganz schön dolle oft mit so Sachen, wo man so denkt, gut, da war jetzt ein Brett und ein Nagel, da gehört ja schon viel Geschick dazu, sich da jetzt wieder fast krankenhausreif zu nageln.
Ich glaube inzwischen, dass ich nicht sehr ungeschickt bin, sondern dass ich sehr ungeduldig bin und deswegen so die ganz klassischen Sachen wie, du baust einen IKEA-Schrank auf, also ich meine schon auf der Verpackung steht ja drauf, dass man das mit einem Helm aufmachen soll und ich denke immer, come on, wie schwer soll es schon sein, der scheiß Billy. Und dann gab es aber, ich meine, auch so ein Nagel rauftreten ist jetzt auch echt kompliziert, aber das waren 2 Nägel, die in einem Plastikdring fixiert waren, also die standen richtig nach oben und das war natürlich dumm und ungeduldig von mir. Ich dachte, ach, keine Ahnung, was das Teil ist, lass ich es mal rumliegen und bin dann wirklich barfuß und rückwärts drauf, einfach weil ich zu faul bin, Sachen wegzuräumen, Sachen vernünftig zu machen und so. Es ist also ein pures ADHS ungeduldig sein. Deswegen verletze ich mich. Also Christoph hat sich am gleichen Tag verletzt, weshalb ich überhaupt den Schrank aufbauen musste, weil er wiederum irgend so ein Klebeding auf dem Schrank abmachen wollte. Ach, haben wir hier irgendwas? Nee, komm, ich nehme den Spachtel, der hier rumliegt. Und dann auch mit einer Ungeduld von wegen, komm, wir wollen die coolen Sachen endlich machen, da so drauf rumgehackt hat, dass er sich den halben Finger abgehackt hat. Also und das entsteht nicht wirklich aus Dummheit, sondern aus Faulheit und aus Ungeduld und so. Ich habe wirklich beeindruckende Verletzungen schon gehabt. Nur aufgrund von, naja, doch Dummheit vielleicht. Und eben Ungeduld. Ich will Sachen dann gebacken kriegen. Komm, 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 warum soll ich Schuhe in meiner eigenen Wohnung anziehen? Was soll schon passieren? Ah, das soll passieren, verstehe. Und ich lerne auch nichts daraus, Katrin. Ich lerne nichts daraus. Ich habe mich original mal mit einem Bohrer in den Bauch gebohrt, weil ich, also mit so einem Akkubohrer nur, weil ich...
ja, dann bin ich beruhigt.
Weniger Wumms. Weil ich hinten irgendwas machen wollte und dann dachte ich, komm, ich drück mir das in den Bauch, dann geht das hinten besser ab. Und mein Mann hat sich original 2 Tage später auf die gleiche Art verletzt. Also in dem Sinne passt auch dumm und dumm gesellt sich gern und dumm sollte keine Krankenversicherung mehr haben, weil die hassen uns bestimmt. Ja, das passiert mir oft. Ich weiß, wie sind wir dahin gekommen? Nageln, Schränke. Ach, warum Nägel rumliegen? Ja, die liegen deswegen rum. Und wenn du diesen Saugparcours machen könntest, also das wäre wirklich ein Träumchen für mich. Ich würde wirklich dafür kommen und wenn du möchtest, können wir dabei auch eine Podcast-Folge aufzeichnen, die heißt Sarah saugt Katrins Wohnung.
Okay, ich kann dir vielleicht dafür deine Möbel aufbauen, weil ich bin sehr gut darin. Ich bin in diesen handwerklichen Sachen sehr, sehr gut.
Ja.
Dann haben wir doch einen Deal jetzt, komm schon.
Ja, gerne. Oh, wir können einander ein Service-Roboter sein.
Ja, endlich.
Immer mit 10 km/h hintereinander herlaufen.
Und so wurde es doch noch ein Happy End.
Oh, so ein gutes Ende für unseren Podcast.
Oder? Finde ich auch.
Ja, cool. Wir haben schon wieder die Welt gerettet, habe ich das Gefühl. Wir hatten wieder wahnsinnig gute Ideen. Ich finde, die Leute sollten auch Geld zahlen für all die Tipps, die wir hier geben. Das muss ja einen gewissen Wert haben, ne?
Sollte man meinen. Aber vielleicht ist es auch einfach nur ganz uneigennützig, dass wir wir uns der Gesellschaft einfach anbieten. Das muss ja auch
nicht
mal sein.
Kapitalistisch, sagst du, ja.
Ja, genau. Einfach ja, so fürs Allgemeingut, dass so.
Katrin, irgendjemand muss den Wischroboter bezahlen.
Ja, oder dass halt andere aus unseren Ideen richtig geile Geschäfte machen und richtig Kohle und dann wir dann gucken und denken, ja Mensch, hätten wir damals.
Siehst du, merkst du selber, ne? Wir sollten dafür.
Da wollten wir noch Podcasten.
Oder wir sollten ein Patent anmelden. Wir müssen aufhören, den Scheiß hier for free rauszukloppen. Wirklich, du hast nur wertvolle Ideen. Ich habe das Gefühl, ich sollte dafür zahlen. Die Leute können uns doch so eine Spende schicken einfach, wenn sie das Gefühl haben, wow, die Idee war richtig wichtig für mich. Warum nicht einen 5-Euro-Schein nehmen, in so einen Briefumschlag machen und an Sari und Katrin schicken, damit wir unseren Wischroboter kaufen können.
Das ist halt wirklich, ehrlich gesagt, in Amerika ist das ja so, dass die das machen super mehr. Also auch Politiker und so, Trump zum Beispiel, also ist jetzt nur als ein Beispiel, aber die schreiben ja echt 18 Mails am Tag, wo sie so reinschreiben, ja, deine Spende zählt, jeder Dollar ist super wichtig für uns, Spende, 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 Spende. Und ich glaube, am Ende des Tages kommt da voll viel rum. Also vielleicht sollten wir über dieses Standbein des Mail-Newsletters, um Spenden für uns zu sammeln, auch nochmal nachdenken. Ich meine, bei Trump funktioniert es halt auch.
Doch, ich finde Crowdfunding sinnvoll. Die Leute haben ja was davon. Die fanden unsere Service-Roboter und dafür haben wir geilen Content, dadurch, dass bei jedem von uns ein 20.000 Euro Service-Roboter daneben steht und einem auch mal einen Kaffee holt. Meiner ist zum Beispiel gerade alle. Also ich würde, lass die Leute doch zahlen, Katrin. Wer möchte, schickt uns 5-Euro-Scheine. Vielleicht kaufen wir uns einen Roboter davon.
Gut, für alles, was du sagst.
So, Mausezahn, dann geh mal saugen jetzt. Ich fahre jetzt aufs Land und gucke, versuche so viele wie Blätter wie möglich gleichzeitig zu sehen. Ich lasse dich wissen, ob das funktioniert.
Sag mir, wenn du da angekommen bist.
Ich schicke dir nur eine SMS mit genau diesem Ton. Du schickst mir jetzt eine mit dem Namen von dem Schauspieler, den du ruiniert hast.
Ich habe ihn nicht ruiniert, er ist noch dicker im Geschäft. Ja. Und das ist kein Hinweis darauf, wer es ist.
Ich weiß nicht, was das war. Wir müssen sofort Schluss machen, damit du mir das sagen kannst. Katrin, love you.
Dann sagst du aber, wer ist das? Kenn ich gar nicht, muss ich mal googeln. Es wird super.
Das war nicht Toni Kroos.
Bist du jetzt schon weg?
Nein, ich hatte noch einen schlechten Fußballwitz gemacht. Katrin, hab eine wunderschöne Woche.
Ja, ciao, Linne, dann bis dann. Ciao. Wiederhören.